Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Der Schriftsteller Thomas Mann, der kommt vom Meer aus der Ostseestadt Lübeck. Und welche Rolle das Meer für ihn spielt, für seine intellektuelle und politische Existenz, aber auch für sein diskretes, erotisches Leben, das hat sich der Kritiker Volker Weidermann angesehen für sein Buch Mann vom Meer. Und darüber spreche ich hier gleich mit Volker Weidermann. Ein neues Buch erzählt von Thomas Mann und von der Liebe seines Lebens, so verspricht es der Buchtitel. Und die Liebe seines Lebens ist das Meer. Das ist die These von Volker Weidermann in seinem Buch Mann vom Meer. Volker Weidermann hat schon mehrere, auch sehr erfolgreiche Bücher über Literaturmenschen geschrieben, über Anna Seghers zum Beispiel oder Max Frisch, über die enge Freundschaft zwischen Stefan Zweig und Josef Roth oder auch über das Duell zwischen Günter Grass und Marcel Reich-Ranicki. Und Sie kennen ihn vielleicht auch aus seiner Zeit als Gastgeber des Literarischen Quartetts. Jetzt ist er hier bei uns im Studio. Herr Weidermann, seien Sie willkommen.
Vielen Dank, ich freue mich sehr.
Auf dem hinteren Umschlag Ihres Buches, da ist ein Foto von Thomas Mann zu sehen. Das ist so ein erstaunlich informelles Foto, dachte ich, als ich das sah. Da sitzt er so eingemummelt in einen Bademantel am Strand. Und er schaut eigentlich erstaunlich warm und freundlich in die Welt auf dem Foto. Das ist jetzt nicht der Großdichter Nobelpreisträger, sondern ein nahbarer Mensch, dachte ich bei dem Foto. Welche Rolle hat das Bild denn gespielt für Ihr Buch?
Ganz groß. Und wenn Sie von informell sprechen, kommt das irgendwie schon diesem Grundthema des Buches sehr nah. Denn Thomas Mann, in der Tat, wir kennen ihn alle als so Dichter in Bügelfalten, immer perfekt gekleidet, perfekt gestylt. Und am Meer war er ein bisschen locker. Und hier, das ist, glaube ich, 1929 auf Sylt entstanden. Und das ist wirklich mit Abstand. Jetzt, kleinen Moment, ist schade, dass wir im Radio sind. Wirklich das lockerste Bild eigentlich seines Lebens. Im Bademantel, so die lässig, die Zigarette so im Mundwinkel. Also könnte fast ein richtig cooler Hippie-Dichter sein.
Und das Foto passte eben auch bestens zu dem, was Sie vorhatten mit dem Buch, oder? Also näher ranzugehen an den Menschen, Thomas Mann, an seine Sehnsüchte, sein Begehren, sein Unglück auch, oder? War das der Plan?
Ja, ein bisschen auch an die Dunkelheit. Es hat schon beide Seiten. Und vor allem eigentlich ist das Leben von Thomas Mann, wir auch wissen, eigentlich in zwei Hälften geteilt. Der Anfang, auch in seinem Werk, war vor allem dem Untergang gewidmet, dem eigenen und dann irgendwann auch dem Untergang Deutschlands. Und das hat er immer besonders intensiv gespürt und beschrieben als Sympathie mit dem Tode, Sympathie mit dem Untergang am Meer. Mhm. Ja, und dann in der zweiten Hälfte seines Lebens hat er plötzlich auch ja die sonnige Seite vielleicht des Meeres erkannt und in sein Schreiben auch einfließen lassen.
Werden wir uns gleich noch angucken. Ich wüsste aber erstmal gern Thomas Mann und seine Beziehung zum Meer, gab es da für Sie irgendwie so eine Initialzündung, dass Sie beim Lesen dachten, schon wieder das Meer, da müsste man doch mal was drüber machen?
Es gab eine Initialzündung, aber weniger beim Lesen als beim Schauen. Ich war vor ungefähr 10 Jahren in Brasilien, in Paraty, an dem Strand, an dem seine Mutter vor 170 Jahren, Julia da Silva Bruns, auf die Welt gekommen ist und aufgewachsen ist. Ein paradiesischer Ort, unter Palmen, unglaublich schöne, fast schon klischeehafte brasilianische Bucht. Und ich dachte, theoretisch wusste ich es, seine Mutter ist Brasilianerin, praktisch war es ein Schock. Und ich dachte, was, wirklich der deutscheste Dichter des letzten Jahrhunderts, wie wir ihn gewohnt sind zu nennen, dessen Mutter, dessen Wurzeln sind hier an diesem Ort. Und damit fing das Staunen an und das Lesen und Nachlesen.
Der Strand hat es auch in Ihr Buch geschafft, dieser brasilianische Strand, der taucht bei Ihnen als Urstrand auf in Ihrem Buch. Also das ist die Kapitelüberschrift. Mhm. Inwiefern ist das der Urstrand?
Weil er ist nie selbst dort gewesen, Thomas Mann, nie in Brasilien. Er ist viel gereist, hat viele Strände erlebt, den kannte er nicht. Aber er kannte ihn aus immer und immer wieder neu erzählten Erzählungen seiner Mutter. Seine Mutter ist, würde wirklich sagen, eine traumatisierte Frau gewesen, traumatisiertes Mädchen, das im Alter von 7 Jahren, nachdem ihre Mutter gestorben war, über Nacht dieses Paradies in Brasilien verlassen musste, gesegelt ist nach Lübeck und dort wirklich förmlich ausgesetzt worden ist in dieser kalten neuen Welt. Sie kannte keinen Menschen, konnte die Sprache nicht sprechen und der Vater ist auch über Nacht davon gelaufen. Und dieses Trauma, was sie wirklich erlebt hat sie weitergegeben an ihre Kinder, und zwar im Negativen, würde ich sagen, als eine unerfüllte Sehnsucht und Schrecken, aber auch als etwas Positives, als eine Sehnsucht, die sie immer wieder erzählt hat. Und es gibt eine schöne Szene in den Buddenbrooks zum Beispiel vom kleinen Hanno, wenn ich das richtig erinnere, in dem Thomas Mann sich ein wenig selbst spiegelte, der immer wieder aufgeregt über den zum Globus rannte, um zu überprüfen, wie tief von der anderen Seite der Erdkugel seine Mutter denn wirklich heraufgekommen ist. Das ein bisschen wird das auch so in der Wirklichkeit gewesen sein.
Sie erzählen da ausführlich von der Mutter Thomas Manns. Das ist auch mal schön in einem Buch, ein Mann nicht vom Vater her begründet zu sehen, sondern von der Mutter her. Vielleicht können Sie uns zum sagen, Sie waren ja gerade auch beim jungen Thomas Mann, wie ist bei ihm dann eigentlich seine eigene Liebe zum Meer gewachsen? Wie hat das angefangen?
Travemünde war natürlich sein Strand und da gibt es wundervolle Szenen im Kröger und Buddenbrooks, wo er ein Kind unglücklich war, hat er später gesagt. So schöne Szenen. Es muss einfach perfekt gewesen sein. Und Thomas Mann hat vieles am normalen Alltag, schon der kleine Thomas Mann, vieles am normalen Alltag gehasst. Vor allem die Erwartungen der Eltern, vor allem die Schule, dieses ganze Schablonenleben, in das man hineingepresst wurde. Und Travemünde war einfach Freiheit. Travemünde war Glück, Travemünde war Schwimmen, war Freundschaft, war Beine ins Meer stecken und von den Zwängen einmal befreit sein. Hat immer gesagt, eine schönere Zeit hat er im Leben nie wieder erlebt.
Und jetzt haben Sie vorhin ja aber gesagt, das Meer würde auch für das Dunkle und Bedrohliche im Leben von Thomas Mann spielen, stehen, privat und politisch. Wie kommt das Meer da zu dieser Bedeutung?
Das ist eben die andere Seite der Freiheit. Und auch das wissen wir ja viel, dass es einfach eine wesentliche unterdrückte Seite im Leben von Thomas Mann gegeben hat oder seine Liebe gegeben hat. Er war vor allem als Junge, aber eigentlich sein ganzes Leben über eben vor allem in erotischer Weise zu Männern hingezogen, zu Jungs hingezogen. Und es ist ihm eigentlich sein ganzes Leben über passiert. Ja, ich sage passiert. Also da diese Entfesselung hatte eben dann zur Folge, dass er sich immer wieder heillos verliebte. Und da es nicht ausleben konnte, war es einerseits ein Glück, aber in der Folge dann oft genug ein Unglück, weil es eben sozusagen das Glück so nah war und nicht berührbar war. Und zum Beispiel, das berühmteste Beispiel ist natürlich der Tod in Venedig, das wir kennen, wo auch deutlich wird, dass dieses persönliche Unglück, Gustav von Aschenbach stirbt am Ende, ja, an der Cholera, aber dann doch auch natürlich an der Liebe zu Tadzio, dem polnischen Knaben. Und schon da macht er deutlich, was ich hier erlebe, Entschuldigung, ist eigentlich ein Erlebnis Deutschlands. Und diesen eigenen Untergang, im üblichen vielleicht Größenwahn deutscher Dichter, im eigenen Untergang sah er irgendwie den kommenden Untergang Deutschlands schon gespiegelt. Und wenn man sich heute die Weltkriegs-Essays am Anfang des Ersten Weltkriegs anschaut, da war Thomas Mann, wie wir wissen, wahrlich nicht der Einzige, der begeistert in diesen Krieg, schriftlich in diesen Krieg stürmte. Aber da sind die Formulierungen fast wörtlich, die er am Meer in Venedig erlebt hat. Mein Untergang soll auch der des Landes sein.
Und dann gibt's den großen Zauberberg-Roman von Thomas Mann und ein Kapitel, das Schnee heißt, sehr wichtiges Kapitel in diesem Roman. Auch da spielt das Meer eine große Rolle, aber vielleicht etwas verdeckter. Vielleicht können Sie uns erstmal sagen, welchen Auftritt das Meer da hat und dann schauen wir darauf, wofür dieser Roman dann auch in dem Werk steht. Also warum ist das Meer auch im Schnee?
Er fährt schon überraschenderweise, geht die Reise Hans Castorps über das Schwäbische Meer, wird das genannt, fragt sich schon, was möchte denn das wohl sein, Schwäbisches Meer kenne ich nicht, ist der Bodensee. Und dann später schon die Meere, die Naturbeschreibung, die Unendlichkeit der Landschaft und ja, das Bedrohliche der Schneelandschaft, in der man verloren gehen kann, aber auch das Bezaubernde wird immer wieder aufgerufen, als in Wirklichkeit ist das meine Heimat, in Wirklichkeit ist das hier der Strand von Travemünde, was ich hier sehe, diese Ewigkeit des Schnees, in der man verloren gehen kann. Und in der Tat, im entscheidenden Kapitel für den Roman, aber für das ganze Leben Thomas Manns im Schnee droht Hans Castorp, wie wir wissen, verloren zu gehen, weil er trinkt, weil er übermütig war und weil er eine Sympathie mit dem Tode in sich trägt. Und dann gibt es einen entscheidenden Moment, er träumt nämlich, und im Kapitel heißt es, spricht der Erzähler, gibt Hans Castorp eine Erinnerte, eine, wie heißt es jetzt? Eine nicht erlebte Erinnerung, ja Mist, jetzt habe ich die genaue Formulierung, ererbte Erinnerung, so ist es, eine ererbte Erinnerung mit. Und das ist ein paradiesischer Strand am Südmeer, von dem man nicht wirklich weiß, wo es gewesen ist. Und diese ererbte Erinnerung, bin ich fast sicher, dass Thomas Mann uns und sich selbst mitteilen wollte, das ist eigentlich sein Mutterstrand. Und in diesem Muttererlebnis, Muttererinnerung, findet Hans Castorp zurück ins Leben. Und das ist der entscheidende Bruch im Werk von Thomas Manns, von dieser Untergangssympathie zur Verantwortung zu finden. Und du darfst dem Tode keine Macht einräumen über das Leben, heißt es an der Stelle. Ja, und das ist in meiner Meinung nach stark motiviert durch diese frühkindliche Erinnerung.
Da kommt dann eben die Mutter und der brasilianische Strand wieder ganz stark hinein. Das ist sozusagen diese politische Ebene, auch diese Neuorientierung Thomas Manns. Heißt das dann auch, dass er auch privat, auch erotisch dann sozusagen Abschied genommen hat vom verführerischen und gefährlichen Meer?
Offiziell ja. Hat seinem Leben eine Verfassung gegeben, wie er es nannte. Und alles, was wir wissen, wollen auch nicht zu tief in die, das Privatleben eines Dichters eingreifen, aber oder alles, was wir wissen von der Ehe von Katja und Thomas, also erstens sind 6 Kinder daraus entstanden und zweitens alles, was Katja sagt und was Thomas Mann sagte, war das eine unter diesen Vorzeichen glückliche Ehe. Aber die Verführung am Strand, die Verführung durch Männer, die Verführung durch, ja, sein wahres Ich, das blieb nicht aus bis zum Ende seines Lebens. Es gibt eine berührende Szene aus den Tagebüchern. Nordwijk war dann nochmal am Meer, hat das nie wieder so genossen wie seit Travemünde, hat er gesagt. Und auch dort passierte es ihm wieder, wie ich mal in Anführungsstrichen sagen möchte. Er verliebt sich und ist einfach umarmt dann einen Tänzer, den er zufällig trifft, der den Dichter nie vorher gesehen hat und den er etwas irritiert zurücklässt.
Sie haben diese Erzählung von Thomas Mann und den verschiedenen Rollen, die das Meer privat, politisch in verschiedenen Phasen seines Lebens gespielt hat. Dem Ganzen haben Sie so eine Rahmenhandlung gegeben. Am Anfang erzählen Sie davon, wie Thomas Mann seinem Lieblingskind, seiner Tochter Elisabeth, das Meer zeigt. Ja, praktisch, um seine Liebe zum Meer an sie weiterzugeben. Und am Schluss des Romans erzählen sie, wie sie selbst an Bord des Forschungsschiffes Elisabeth Mann-Borghese waren. Die Mann-Tochter war ja später eine sehr anerkannte Meereswissenschaftlerin. Deswegen wurde dieses Forschungsschiff nach ihr benannt. Haben Sie Ihrem Buch jetzt diese Rahmung gegeben, um zu zeigen, wie Thomas Mann seine Liebe zum Meer auch weitergegeben hat?
Ja, da möchte ich gerne anknüpfen an diesen Begriff ererbte Erinnerung. Und ich glaube fest daran, erstens sowieso, dass unser Leben wesentlich daraus auch besteht, aus guten und schlechten Erinnerungen, die wir ererbt haben von unseren Eltern und Großeltern. In diesem Fall finde ich es aber ganz offensichtlich. Diese Linie von diesem Strand am Ende zu diesem Forschungsschiff scheint mir eindeutig. Und es gibt eine für mich wundervolle Szene, mit der ich einsteigen darf, am Buch, wo Thomas Mann geradezu gezielt mit seiner Tochter, seiner Lieblingstochter oder eigentlich, wie er sagt, ungerechterweise sagt, der einzigen Tochter, ans Meer heranführt mit dieser Mission, das ist die Liebe deines Lebens, mein kleines Mädchen. Sie war damals 6 oder so und sie wusste es vorher, bewusst oder unbewusst, sie wusste es. Und verrückterweise, sowas klappt ja nie, jeder der Eltern ist und irgendwas bewusst in Kinder hinein quatschen möchte, weiß, das Gegenteil kommt an. In dem Fall hat das einfach funktioniert und sie hat dem Meer ihr Leben gewidmet, hat das Club of Rome mitgegründet, die Meerescharta von hat wirklich weltweit agiert. Und das ist für mich eine wundervolle Wendung von, wir haben von der dunklen Seite der Meeresliebe von Thomas Mann geschrieben. Ja, und er selbst in seinem Leben hat es in eine helle, produktive Liebe verwandelt und und das sogar weitergegeben an seine Tochter, die heute nicht mehr lebt, aber sie hat es wiederum weitergegeben an die Forscherinnen und Forscher, die heute auf dieser Elisabeth Mann Borghese forschen.
Unter anderem war Volker Weidemann auch mal mit auf diesem Schiff für sein Buch Mann vom Meer. Im Verlag Kiepenheuer & Witsch ist das erschienen. 240 Seiten stark, der Preis ist 23 Euro. Vielen Dank für den Besuch.
Vielen Dank, Herr Mayer.
Straßenkritik.
Ich heiße Witold Schamming, wohne und arbeite hier in Köln und lese gerade ein spannendes Buch. Das heißt Schiffbruch mit Tiger, Life of Pi auf Englisch, wurde auch verfilmt. Also es ist grob auch eine Abenteuergeschichte über einen jungen indischen Mann, der halt Schiffbruch erleidet und mit einem Tiger auf einem Boot gefangen ist auf offener See und hofft irgendwann Hilfe zu finden. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch ein sehr spirituelles Buch, weil er auf dieser Schicksalsreise halt auch viel mit sich und dem Schicksal hadert und mit Gott. Und die tollen Bilder des Films, die flackern einem noch vom inneren Auge auf, wenn man das Buch liest. Aber das Buch erzählt noch so viel mehr. Also jeder, der den Film toll findet, der sollte definitiv zum Buch greifen.
Vitor Schamik liest in Köln Schiffbruch mit Tiger von Jan Martell. Das Taschenbuch aus dem Fischer Verlag mit 380 Seiten kostet 12 Euro. Wir reden jetzt hier über postkoloniale Literatur anhand der Literaturplattform Pokolit. Pokolit wurde gegründet von der Literaturwissenschaftlerin Lucy Gasser und der Übersetzerin Anna von Rath. Und die haben wir jetzt hier im Studio. Frau von Rath, seien Sie willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Die gibt es seit 2019, Ihre Plattform. Was hat denn damals vor 4 Jahren dazu geführt, dass Sie dachten, es braucht sowas hier bei uns?
Also in erster Linie wollten wir postkoloniale Literatur in Deutschland sichtbarer machen. Und ich persönlich setze mich mit dieser Art von Literatur schon seit 15 Jahren auseinander. Aber bin dazu gekommen durch mein Englischstudium und habe mich dann dementsprechend auch hauptsächlich mit englischsprachiger Literatur und englischsprachigen Kontexten auseinandergesetzt. Und es war mir irgendwie ein Anliegen, dass das in Deutschland auch mehr Aufmerksamkeit bekommt, weil es ja auch überaus politisch relevant ist. Mhm. Und dann habe ich Lucy Gasser getroffen und wir haben zusammen gestartet, um eine Plattform zu bieten für diese Themen, wo es eigentlich darum geht, was sind eigentlich die Nachwirkungen des Kolonialismus in allen Facetten, die auch heute noch spürbar sind. Und glücklicherweise ist ja in den letzten Jahren auch mehr Interesse an der Thematik hier in Deutschland entstanden. Und so kann Pokolit heute eigentlich als so eine Anlaufstelle für Leute dienen, die sich irgendwie damit anfangen wollen, auseinanderzusetzen.
Jetzt findet man ja auf Ihrer Seite Rezensionen zum Beispiel von aktuellen Büchern wie Mr. Loverman von Bernardine Evaristo, die man ja hier bei uns inzwischen auch sehr gut kennt. Dieses Jahr ist dieses Buch im Tropenverlag erschienen. Sind das jetzt Rezensionen bei Ihnen, die man genauso hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur hören könnte oder in der Zeitung lesen, oder bemühen Sie sich um eine spezielle Perspektive auf diese Bücher?
Also ich glaube, teilweise sind es die gleichen Bücher, die wir besprechen, aber teilweise eben auch noch Bücher darüber hinaus, eben auch Bücher, die vielleicht noch nicht ins Deutsche übersetzt wurden, wo wir aber Rezensionen auch auf Deutsch veröffentlichen, und teilweise eben Bücher, die wir als postkoloniale Klassiker einordnen würden. Und dann ist vielleicht unsere Perspektive auf diese Themen doch nochmal ein bisschen andere, weil wir ja darin auch spezialisiert sind, genau diese kolonialen Zusammenhänge und die Nachwirkungen im Detail uns anzugucken.
Und welche Autorinnen und Autoren kommen dann für Sie in Frage? Also sind es zum Beispiel auch biodeutsche Autoren, die sich mit der deutschen Kolonialgeschichte auseinandersetzen?
Ich würde sagen, ja. Aber jetzt spontan fallen mir da direkt keine ein, die wir rezensiert hätten. Aber natürlich auch deutschsprachige AutorInnen in letzter Zeit. Leute wie Sharon Dodua-Otu, Olivia Wenzel, Mitu Sanyal. Genau, aber das sind ja größtenteils Romane, die in den letzten paar Jahren erschienen sind.
Ich habe auf Ihrer Seite auch ein Essay gesehen mit dem Titel »Wir riechen alle nach Knoblauch«. Den hat die indisch-amerikanische Autorin Priya Singh geschrieben. Was ist das jetzt für ein Text und wofür steht der auf Ihrer Seite bei Pokolit?
Auf Pokolit veröffentlichen wir Rezensionen, Interviews und auch immer wieder Essays. Und bei den Essays machen wir es in der Regel so, dass wir kleinere Reihen uns überlegen. Und mit Priya Singh gibt es jetzt eine Reihe zum Thema Food Writing. Der Knoblauchtext war der erste. Mittlerweile gibt es auch einen zu Ingwer. Demnächst kommt einer zu Koriander. Andere Reihen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, waren dann zu Nature Writing, zu Afropolitismus oder zu Postkolonialismus in Europa.
Sie haben ja vorhin schon gesagt, das Interesse hat zugenommen im deutschen Literaturbetrieb und darüber hinaus an solchen Themen, an solchen Büchern. Was würden Sie aber außerdem noch sagen? Wo steht jetzt unser Literaturbetrieb, was das Thema Postkolonialismus angeht?
Also ich finde die Entwicklung in den letzten Jahren wirklich durchaus positiv mit den genannten AutorInnen. Das ist ganz wunderbar. Und es gibt ja auch immer mehr Verlage, die sich explizit zum Beispiel afrikanischer Literatur widmen, der Interkontinentalverlag zum Beispiel. Was ich ganz wichtig finde, ist, dass diese Art von Literatur nicht als so ein kurzweiliger Trend gesehen werden sollte, sondern ich würde mich freuen, wenn das was ist, das sich langfristig etabliert. Ja, ein Beispiel, an das ich immer denken muss, ist der Literaturnobelpreisträger Abdulrazak Gurnah, wo ich es faszinierend finde, dass er eben erst Literaturnobelpreis bekommen musste, um in Deutschland eben eine gewisse Bekanntheit zu erreichen und nicht nur bei den Leuten, die sich eh für die Thematik interessieren, von diesen Leuten gelesen zu werden. Und gerade bei Gurnah finde ich es so faszinierend, weil er ja einer der wenigen Romanautoren ist, der auch die deutsche Kolonialgeschichte thematisiert, also gerade in seinem letzten Buch Afterlives, in der deutschen Übersetzung von Eva Bunny, glaube ich, Nachleben.
Also Sie machen mit Lucy Gasser zusammen diese Seite zur postkolonialen Literatur und Sie beide als Duo betreiben noch etwas anderes sehr Interessantes, nämlich ein Übersetzungstool für politisch sensible Sprache. Machtsprache heißt dieses Tool und für dieses Projekt wurden Sie von der Bundesregierung als Kultur- und Kreativpilotinnen geehrt. Können Sie uns mal an einem Beispiel erklären, wie Machtsprache funktioniert?
Ja, ich hole noch ganz kurz aus. Und zwar ist Machtsprache entstanden als Folge von Pokolit. Also wir betreiben Pokolit bilingual. Lucy Gassers erste Sprache ist Englisch, meine erste Sprache ist Deutsch. Und wir haben selber gemerkt, in der Übersetzung von postkolonialen Texten oder Texten zu postkolonialen Themen gibt es immer wieder Begriffe, die total herausfordernd sind, und zwar in die Übersetzung in beide Richtungen. Und ein ganz offensichtliches Beispiel ist der Begriff Race oder alle Begriffe, die irgendwie was mit racial drin haben, die ins Deutsche zu bringen, ist eine Herausforderung und auch ja ein weit diskutiertes Thema. Ich meine, erst vor ein paar Jahren war es ja so, dass es die Diskussion gab, ob der Begriff Rasse aus dem Grundgesetz gestrichen werden soll. Und das ist auch was, was wir sozusagen auf Machtsprache diskutieren. Was ist denn jetzt die sinnvollste Übersetzung für den Begriff Race? Und da können sich alle möglichen NutzerInnen auch mit einbringen.
Haben Sie auch ein Beispiel andersherum, wo ein deutscher Begriff schwer ins Englische zu übertragen ist aus diesem Kontext?
Also Lucy Gasser hat mich zum Beispiel öfter mal gefragt, ist zum Beispiel Ossi jetzt abwertend gemeint, weil ins Englische würde man ja sagen East German. Oder dann, wenn es um sowas geht wie Wiedergutmachung, ist Reparation da der richtige Begriff? Oder fasst es das nicht ganz, würde vielleicht Making Amends besser passen? Das sind dann die Sachen, die wir diskutieren.
Und was haben Sie zu der Ossi-Frage gesagt?
Dass es schon abwertend genutzt werden kann in Deutschland oder im Deutschen. Und das geht natürlich verloren im Englischen, wenn ich East German sage.
Wie kann man das dann übersetzen?
Ja, da sind wir uns noch nicht ganz einig drüber geworden. Da müsste man vielleicht eine größere Umformulierung finden. Mhm. Und das ist aber sozusagen auch was, was Machtsprache nicht bietet, nämlich klare Lösungen. Machtsprache bietet einen Raum für Diskussionen und bietet sozusagen verschiedene Optionen und Leitlinien, um eine bewusste Entscheidung zu treffen, um eine wohlüberlegte Entscheidung treffen zu können und ist insofern eben auch anders als so traditionelle Übersetzungstools wie Google Translate oder DeepL.
Dieses Übersetzungstool Machtsprache findet man im Netz unter machtsprache.de und die Pokolit-Seite, die steht unter pokolit.com. Anna von Rath betreibt beides mit. Haben Sie vielen Dank für den Besuch.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Jetzt haben wir hier ein Buch der französischen Schriftstellerin Céline Minard auf dem Tisch. Sie ist bekannt geworden durch ihren weiblichen Western mit heiler Haut und durch zwei Romane, in denen sie von Extremerfahrungen erzählt hat in der Natur und mit der Natur. So Long Louise und Das große Spiel heißen diese Bücher. Jetzt ist Céline Minards Buch Plasmen in deutscher Übersetzung erschienen und unser Kritiker Dirk Furig hat das Buch gelesen. Hallo, seien Sie willkommen.
Guten Morgen.
Bei Plasma denke ich so an spezielle Zustände der Materie, wie sie die Physik beschreibt, oder vielleicht auch ans Blutplasma in der Medizin. Was hat es mit den Plasmen bei Céline Minard auf sich?
Ja, Sie haben das gut beschrieben. Es sind ist ein physikalischer Begriff und es geht um Teilchen. Teilchen, die auch eine gewisse elektrische Leitfähigkeit aufweisen. Und man könnte sagen, ja, diese 10 Kurzgeschichten, die unter diesem Titel Plasmen zusammengefasst sind, die haben sind so eine Art ungeordneter Texthaufen, wie eben die Plasmaklumpen, wenn man es mal ein bisschen flapsig ausdrücken will. Und es durchströmt diese Texte auch eine ganz besondere erzählerische Energie, durch die sie zusammengehalten werden. Denn es spielt alles in einer künstlichen Welt, in der ja eher physikalische Kräfte eine Rolle spielen als die, die wir so gewohnt sind auf unserer Erde.
Das klingt jetzt alles nach Science Fiction. Ist das ein Science Fiction Buch?
Ja, es ist ein bisschen Science Fiction. Es ist ein bisschen eben Zukunftsroman. Es ist ein bisschen fantastische Literatur, könnte man auch sagen. Die erste Erzählung, die beginnt in einer Zirkusarena. Das ist eigentlich noch relativ real oder gegenwärtig. Aber die Menschen, die dort agieren, also die Artisten, die sind verdrahtet. Das sind keine echten Menschen mehr. Das sind Gestalten. Und die Zuschauer, die Bjorks genannt werden, das sind doch so seltsame Namen, so futuristische, die da auftauchen. Die
erinnert an Cyborg oder sowas?
Ja, erinnert genau an so etwas. Ne? So, das schwingt alles auch so ein bisschen in diesen Begrifflichkeiten mit. Und die sind in dieser Arena auch nicht, um sich zu belustigen oder unterhalten zu lassen, wie man das im Zirkus normalerweise täte, sondern sie sind alleine da, um sich Informationen zu besorgen, um aus diesen Gestalten Infos zu saugen, damit sie selber sich optimieren, und gleichzeitig werden natürlich diese ganzen Infos verarbeitet, um die Bewegungen der Artisten zu optimieren. Also das schwingt hier alles so mit. Es geht darum, um diese digitalisierte Welt, um künstliche Intelligenz natürlich, würde man sagen, obwohl das Buch bereits 2021 veröffentlicht wurde in französischer Sprache. Das heißt, da hat man zumindest in der breiteren Bevölkerung haben wir noch nicht über künstliche Intelligenz so intensiv nachgedacht.
Und diese sozusagen digital radikalisierte Zirkusszenerie, das hat ja irgendwie auch was Bedrohliches oder Beängstigendes. Sind das so apokalyptische Texte, eine Warnung vor einer möglichen Zukunft?
Ja, das würde man im ersten Moment ja denken, aber das macht diese zum Teil sehr schwer zugänglichen Texte, muss man mal dazu sagen, oder Szenarien, die Céline Minard da beschreibt. Also es gibt keine richtige Handlung, man muss sich da so wirklich hineinfallen lassen, auch in diese poetischen Beschreibungen zum Teil. Es sind keine wirklichen Warnungen, sondern es sind eher Beschreibungen. Also es ist jetzt nicht irgendwie so was Aktivistisches, wo gesagt wird, oh, das Schlimme kommt und so weiter. Es ist eher so, es sind Fantasien, wie eine Welt nach der unseren aussehen könnte. Also eine Welt, in der man schon den Mond besiedelt hat. Der Mars wird schon wieder verlassen, weil auch dort schon nach, man weiß es nicht, wie vielen 100 oder 1000 Jahren eine Besiedlung auch nicht mehr möglich ist. Vielleicht ist diese Welt auch dort zerstört worden. Also es geht hinein in intergalaktische Sphären, wo Informationen 10.000 Jahre dauern, um übermittelt zu werden. Also irgendwie ein Befehl macht dies oder das Raumschiff. Also das ist so wirklich ein weit, weit in die Zukunft gedachtes Szenario, aber ohne, dass da jetzt gesagt wird, oh, das wird alles böse. Im Gegenteil, das ist so eine, ja, Star Wars ist ja auch etwas, wo so eine Welt ausgemalt wird, die vielleicht für uns irgendwann, also für uns persönlich natürlich nicht, aber für die Menschheit oder das, was dann die Menschheit heißt, nämlich irgendwelche Mischwesen, chamäleonartige Mischwesen, die sich angepasst haben an die zukünftigen Entwicklungen der Technik, der Physik, also den Gesetzmäßigkeiten der Physik folgend, wie sich das dann dort abspielt.
Sie haben schon zart angedeutet, leicht zugänglich sind diese Texte offenbar nicht. Also sind dann diese Szenarien nachvollziehbar?
Ja, das ist so ein bisschen das Schwierige. Also das große Spiel, dieser Roman, den Sie vorhin erwähnt haben, da hat Céline Minard sich in eine Einsamkeit der Berge hinein fantasiert. Das war auch erstmal schwer nachzuvollziehen, aber da konnte man sich dieser Extremsituation doch, das konnte man sehr gut nachempfinden nach einer gewissen Zeit. Hier ist es doch sehr vereinzelt und sehr es verästelt sich oft sehr. Und es hat auch so etwas wie, ja, oft sehr lyrischen Anmutung, so dass man nicht keine Handlung richtig verfolgen kann. Man muss sich wirklich hineinfallen lassen, auch in die Assoziationen, in die Klänge der Namen, der Begrifflichkeiten, die sie da entwickelt. Und es ist wirklich das Interessante daran, auch wenn es etwas kompliziert ist, diese eigene Welt, die Céline Minard sich da entwickelt, das macht eigentlich auch diese literarische Kraft auf, so dieses ganz eigene, ganz besondere literarische Universum dieser doch sehr beeindruckenden und hervorragenden Schriftstellerin.
Sie hat das Buch Plasmen jetzt vorgelegt, Céline Minard, beziehungsweise die deutsche Übersetzung ist jetzt da. Übersetzt hat Milena Adam aus dem Französischen. Erschienen ist das Buch im Mattes und Seitz Verlag mit 190 Seiten. 20 € ist der Preis. Vielen Dank an Dirk Furig. Sollte man gegenwärtig Bücher veröffentlichen, die in Russland spielen? Die US-amerikanische Bestsellerautorin Elizabeth Gilbert hat sich diese Frage gestellt und sie hat für sich entschieden, das sollte man nicht tun. Elizabeth Gilbert hatte einen Riesenerfolg mit ihrem Roman Eat, Pray, Love. Die Verfilmung mit Julia Roberts ist ja auch sehr berühmt geworden. Und ihr neuer Roman The Snow Forest spielt in Sibirien. Und sie hat sich entschieden, eben dieses Buch zurzeit nicht zu veröffentlichen. Miriam C. aus unserer Literaturredaktion hat sich diese Geschichte angesehen und ist jetzt hier im Studio. Hallo Miriam.
Hallo.
Wie ist es denn erstmal gekommen zu dieser Entscheidung?
Na, es steht natürlich in einem ganz großen Rahmen, kann man sagen, dass seit dem russischen Angriffskrieg natürlich in der Ukraine viele Kulturinstitutionen einerseits sagen, wir zeigen uns solidarisch mit der Ukraine. Das wirft dann aber oft auch die Frage auf, was machen wir zum Beispiel mit russischen KünstlerInnen? Laden wir denn noch ein auf unsere Festivals zum Beispiel? Was machen wir mit russischer Literatur? Wollen wir die, sollen wir die noch lesen? Der ukrainische PEN hat ja wenige Monate eben nach dem Ausbruch des Krieges auch mal zum Boykott von russischer Literatur überhaupt aufgerufen. Auch die Frankfurter Buchmesse hatte im Herbst mal gesagt, wir wollen keinen Nationalstand von Russland auf unserer Messe haben. Auch einzelne AutorInnen, Stephen King zum Beispiel, hat gesagt, ich möchte nicht, dass die Rechte für meine Bücher in Russland erneuert werden. Elizabeth Gilbert, die geht jetzt aber noch einen ganzen Schritt weiter mit dieser Entscheidung und sagt, mein neuer Roman, der war übrigens schon angekündigt worden, sollte Februar 2024 rauskommen, der spielte zwar in Russland, spielte auch in der russischen Geschichte, also in den 1930er Jahren, es ging aber eigentlich um eine Gruppe von Figuren, die sich vor Stalin versteckt, also die sich diesem Sowjetsystem entziehen möchte, in der Natur lebt. Und das reichte also, um eine richtige Protestwelle im Internet aufzurufen. Also Elizabeth Gilbert sagt selber, viele ukrainische LeserInnen hätten ihr geschrieben. Sie wären überhaupt nicht einverstanden. Großer Kummer, großer Wut hätte diese Ankündigung erzeugt. Und daraufhin hat jetzt Elizabeth Gilbert tatsächlich gesagt, sie zieht diesen Roman zurück. Es ist nicht der Zeitpunkt für einen Roman, der auch nur in Russland spielt.
Gibt es jetzt Reaktionen auf diese Entscheidung vom PEN zum Beispiel oder anderen Schriftstellerorganisationen?
Ja, tatsächlich viele, viele Reaktionen. Also einmal, Elizabeth Gilbert hat diese ganze Erklärung in einem Video auf Instagram gepostet. Einmal gibt es natürlich viele Kommentare unter diesem Instagram-Video und die sind tatsächlich geteilt. Einerseits sagen auch Menschen dort, das finden wir gut, vielen Dank für diese Entscheidung. Es zeigen aber auch Leute Unverständnis und sagen, das Problem ist ja nicht Russland geografisch gesehen, sondern eben die gegenwärtige Regierung, die verantwortlich ist für diesen Angriffskrieg. Tatsächlich hat sich auch die Präsidentin der Schriftstellervereinigung PEN America, Suzanne Nozzle, zu Wort gemeldet und sie sagt also, ja, diese Entscheidung von Gilbert, die ist vielleicht gut gemeint, aber sie ist tatsächlich trotzdem falsch.
Und was würdest du sagen zu dieser Entscheidung?
Also ich würde es tatsächlich ganz ähnlich sehen. Also diese Kommunikation von Gilbert ist natürlich massiv verunglückt, ja, erst dieses Buch anzukündigen und dann nach einer Woche wieder zurückzuziehen. Das bedient natürlich alles die große Erzählung von der sogenannten Cancel Culture, also dass sich Kultur dem Druck in sozialen Medien beuge. Ich glaube, man muss bei diesem Fall tatsächlich auch anerkennen, was für ein Widerstand sich hier eben vor allem im Netz formiert hat. Also es geht eben nicht nur da um diese Kommentarspalten bei Elizabeth Gilbert auf Instagram, sondern auf der Social Reading Plattform Goodreads zum Beispiel hat das Buch eben schon nach wenigen Tagen, die es nur angekündigt war, ganz viele Ein-Sterne-Bewertungen bekommen, obwohl das Buch ja noch gar nicht erschienen ist. Also Literatur ist hier richtig ein Kampfplatz auch geworden. Ich glaube schon, man muss sich russische Klassiker nochmal imperialismuskritisch anschauen. Das finde ich gar nicht verkehrt, mit einem besonderen Bewusstsein das wiederzulesen. Aber natürlich ist Literatur nicht per se verdächtig, weil sie aus Russland kommt oder weil sie in Russland spielt.
Dann vielen Dank für diese Einschätzung zum Fall von Elizabeth Gilbert. Sie hat ihren Roman The Snow Forest zurückgezogen, weil er in Russland spielt.